Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 637 des Audiocasts zu CC2TV. Ich bin wieder da, aber ich bitte um Entschuldigung, es hat länger gedauert, als ich eigentlich gedacht hatte, aber ich habe es ja auf der Homepage geschrieben. Nur es gibt eben Dinge, die sind mir noch wichtiger als CC2TV. Sobald es um Familie und Gesundheit und sowas geht, ruht alles andere bei mir. Aber Sie waren ja unterhalten. Thomas hat ja in der Zwischenzeit den ersten Beitrag an Video komplett selbstständig gemacht, von Anfang bis Ende, also von Idee über Aufnahme, Schnitt und so weiter, bis zum Hochladen und Online-Stellen. Das war das erste Mal, dass er vollkommen allein gelassen war von mir. Und die zweite Folge, die ebenfalls heute Abend, wenn Sie das ja hören können, online geht, die ja so eine Art Fortsetzung ist, weil das Thema, welches da um Mobilfunk ging, eigentlich zu umfangreich ist, um es in eine einzige Sendung zusammenzupressen. Die können Sie auch sehen. Jetzt müssen Sie entscheiden. Hören Sie zuerst Thomas und sehen Sie zuerst Thomas zu oder wollen Sie erst das zu Ende hören? Aber man kann es ja nacheinander machen. So, also ich bin wieder zurück. Ist ja nun nicht zu überhören, denke ich mir mal. Habe mir einige Themen ausgedacht, überlegt. Es gab ja wohl auf die eine Geschichte einige... Naja, ich möchte jetzt kein neues Feuer entfachen, aber es war schon erstaunlich, wie Menschen, die anderer Meinung sind, die nicht der Meinung sind, dass 37 Millionen Infizierte weltweit und über 1 Million Tote weltweit, dass das keine Realität ist, dass man hier nicht irgendeinen Schutz vorhalten muss. Das kann ich nicht nachvollziehen. Gut, jeder hat seine Meinung und jeder hat ein Recht, seine Meinung zu haben und jeder hat ein Recht, sie zu sagen. Thomas hat gesagt, diese 10% Idioten, die sich nicht daran halten, das hätte ich nicht so gesagt. Nein, ich hätte es wesentlich drastischer und brutaler gesagt, denn man muss doch mal ganz ehrlich sein, wenn jemand die Gesundheit seiner Mitmenschen, seiner Familie, seiner Umgebung, seiner Verwandten, seiner Arbeitskollegen und so weiter, wenn er die aufs Spiel setzt, nur weil er eine andere Meinung hat, naja, dann ist er für mich eigentlich asozial. Wobei, das Wort möchte ich nicht gebrauchen, weil das haben die Nazis ja im vergangenen Jahrtausend für andere Zwecke gebraucht. Ich möchte eher unsozial sagen. Denn wenn ich billigend in Kauf nehme, dass durch mein leichtfertiges Verhalten oder weil ich meine Meinung gegen die überwiegende Mehrheit der anderen durchsetzen will, dann bin ich nicht sozial. So, und die, die sich dann aufgeregt haben über dieses Video, hinter dem ich hundertprozentig stehe, da muss ich ganz ehrlich sagen, wo ist denn da die Meinungsfreiheit der anderen? Die nehmen für sich in Anspruch, Meinungs- und Demonstrationsfreiheit zu haben und die der anderen, die spielt keine Rolle. Gut, das nur mal ganz kurz dazu gesagt. Corona wird in diesem Audio nicht die große Rolle spielen, vielleicht mal gestreift werden. Jeder müsste eigentlich selbst wissen, was zu tun ist. Die Zahlen gehen hoch, wahnsinnig hoch. Und wem das egal ist, ich bin der Meinung, jeder, der gegen die Auflagen verstößt, die uns alle schützen sollen, der sollte dafür zahlen. Das ist nicht nur die Maskenpflicht, dass man hier wirklich bundeseinheitlich eine Strafe, die sofort kassiert werden muss, zahlend, sondern ich bin auch der Meinung, dass mittlerweile mal die ersten Gerichte in die Pötte kommen müssen. Wenn jemand tatsächlich gegen Auflagen verstößt, sich infiziert, an solchen Corona-Partys, wie das in den Clubs so heißt, teilnimmt und damit andere ansteckt, dafür sorgt, dass die nicht zur Schule gehen können, nicht arbeiten gehen können, eventuell sogar ins Krankenhaus müssen, dann sind die auf jeden Fall, naja, schadenersatzpflichtig. Die müssen verklagt werden, die müssen bestraft werden. Und die müssen für jeden roten Heller aufkommen, den Sie als Schaden verursacht haben. Das ist meine Meinung. Es geht nicht darum, irgendjemand anderen seine Meinung zu unterdrücken oder zu schmälern. Aber wenn es darum geht, dass ich Maßnahmen einhalten muss, um die Allgemeinheit zu schützen, die sich selbst quasi sonst gar nicht schützen können, wenn hier Leute leichtfertig oder dumm oder idiotisch oder aus irgendwelchen egoistischen Gründen anderen Schaden zufügen, muss das finanzielle Konsequenzen haben. Die letzten Monate haben es ja gezeigt, dass viele Dinge bei uns nicht mehr im persönlichen Gespräch gemacht werden können. Ob es ein Besuch bei einer Behörde ist, ein Auto anmelden oder einen Führerschein verlängern oder einen Ausweis oder eine Bescheinigung holen von irgendeinem Amt. Es ist alles nicht mehr so einfach, nicht mehr so wie früher. Und es wäre schon sinnvoll, wenn wir viel, viel mehr machen könnten, ferndatenmäßig, also vom zu Hause, vom Computer. Und da gibt es Untersuchungen darüber. Die sogenannte Smart City wird ja sehr oft genannt, dass man wirklich unsere Bürger, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern überhaupt weltweit, über die Datennetze mit den Verwaltungen vernetzen, verbinden kann, dass wir alles das, was möglich ist, auch über diese Datennetze, also nicht fernmündlich, sondern fernschriftlich im Grunde genommen, durchführen können. Das Capgemini Research Institute hat eine Studie erstellt, die darauf basiert, dass etwa 10.000 Menschen befragt wurden und über 300 Führungskräfte aus 10 Ländern, auch aus Deutschland. Und da kam dabei heraus, dass 36% der Befragten weltweit, in Deutschland nur 30%, bereit sind, auch für solche sogenannten smarten Angebote zu zahlen. Gut, wenn so etwas eine überschaubare und akzeptable Kostennote mit sich bringt, ist das ja in Ordnung. Sonst muss ich irgendwo hinfahren und da habe ich Zeitaufwand, da muss ich parken, da muss ich was weiß ich wohin und da muss ich warten. Also da denke ich auch, wäre ich bereit, einen kleinen Obolus zu entrichten, wenn ich von zu Hause aus mein Auto anmelden könnte und irgendeine Bescheinigung bekäme und könnte mir dann meine neuen Kennzeichen zuschicken lassen. Aber ist ja nur eine Idee. Etwa 44% der jungen Generation und 41% der älteren Generation, also so irgendwo die Grenze so um die 40 herum, müsste man sagen, sind dafür. Dabei sind Personen, die ein Jahreseinkommen von über 68.000 Euro haben, deutlich aufgeschlossener dieser Sache gegenüber. 70% aus den städtischen Verwaltungen, die in Führungspositionen sitzen, die sehen aber diese smarten Anwendungen als mächtige Herausforderung und haben ein Problem mit der Organisation digitaler Plattformen. Also da fehlt Wissen, da fehlt tatsächlich das Know-how, was können wir wie machen. 63% aller Befragten sagen aber, dass der Schutz ihrer persönlichen Daten für sie einen höheren Stellenwert hat als solche Leistungen des Staates, Gemeinde, Verbandsgemeinde, Landratsamt oder was auch immer. Das heißt also, hier hat man doch ein bisschen Bammel davor, dass hier die Daten in irgendeiner Art und Weise missbraucht werden können. Ich meine, wir haben ja nur tagtäglich mit Daten im Internet zu tun. Wir geben Informationen weiter und Preis, selbst beim Einkaufen, was uns gar nicht so bewusst ist. Aber die Befragten wären dafür, dass man mit einer Smartcard oder einer Applikation zum Beispiel im öffentlichen Verkehr sich bewegen kann, ohne dass man irgendwo ein Portemonnaie ziehen muss oder irgendwo einen Fahrschein lösen muss oder sonst etwas. Also das wäre eine Geschichte. Grundsätzlich sind also sehr, sehr viele bereit, da mitzumachen. Große Technologieunternehmen sind die Leute der Meinung, die könnten solche Leistungen sicherlich erbringen, aber es wäre ihnen lieber, wenn das aus staatlicher Hand kommt, weil da das Vertrauen doch noch ein bisschen höher ist als in irgendwelche Firmen, die möglicherweise hinterher mit den Daten Schindluder treiben, also selbst Geld verdienen wollen. Gut, diese Digitalisierungsprogramme, die sind weltweit sehr zögerlich auf dem Vormarsch. Für einen Erfolg von solchen Sachen ist aber auch die moderne Art der Mobilität sicherlich ein wichtiger Faktor. Denn die Menschen möchten im Grunde genommen nicht mehr in der Stadt jeden Tag im Stau stehen, an den Ampeln stehen, an Baustellen stehen. Die möchten nicht jeden Tag nach Parkplätzen suchen und wenn sie nach Hause kommen, genau das gleiche Theater. Oder dafür bezahlen müssen, dass sie bei sich zu Hause vor ihrer Haustür parken können und dann sind die Parkplätze doch von anderen belegt und all diese Sachen. Also der Verkehr ist im Grunde genommen im Moment auch eine sehr, sehr große Bremse. Man stellt sich vor, dass man einmal die öffentlichen Verkehrsmittel, also alle öffentlichen Verkehrsbetriebe zusammenbindet. Ich gehe da rein, halte meine Smartcard irgendwo hin und werde registriert und es wird fair und anständig abgebucht. So als würde ich auch bezahlen irgendwo am Automaten. Dann das Problem, dass man zu Stoßzeiten zu wenig öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung hat, die dann zu anderen Zeiten leer fahren. Auch hier müsste eine Dynamik hinein, dass so etwas quasi online selbstständig angepasst wird. Was eventuell mit selbstfahrenden öffentlichen Verkehrsmitteln machbar wäre. Das heißt also, die Infrastruktur, wie sie jetzt ist, sitzt irgendwo ein Fahrer lässt die Bahn auf den Schienen da entlangfahren, ist eigentlich komplett überkommen. Wenn man eine solche Stadt und die öffentliche Verkehrsmittel und die Infrastruktur komplett vernetzen würde und dann in der Lage wäre, über sein Telefon zu sagen, ich möchte morgen früh um 7.15 Uhr mit 4 Leuten von hier nach da fahren, und dann steht so ein selbstfahrendes Auto vor der Tür. Gut, das ist noch Zukunftsmusik. Nicht in weiter Zukunft, aber Zukunftsmusik. Und dann könnte man tatsächlich bedarfsgerecht auch diese Mittel einsetzen. Und ich glaube kaum, dass dann noch jemand selbst die absolute Notwendigkeit sehen würde, ein eigenes, ein privates Auto zu haben, wenn ich mir einen solchen Dienst nicht schienengebunden frei wählen und bestellen kann und wenn der Kram sogar funktioniert. Und wenn alles andere mit den Behörden auch über das Internet funktionieren würde und nicht mit solchen Krampf gemacht würde, wie das mit unserem Bundespersonalausweis war und mit hier und da musste dann was weiß ich was und dann musste den da freischalten und dann musste dann ein Lesegerät haben und dann geht dies und das aber immer noch nicht. Nein. Ich glaube, diese Pandemie sollte unseren Politikern, zumindest denen nach der Wahl nächstes Jahr, tatsächlich als Antrieb dienen, endlich eine Digitalisierung auf den Weg zu bringen, die uns das Leben erleichtert und gleichzeitig die Sicherheit gibt, dass unsere Daten geschützt sind. Das wäre ein Schritt in eine Zukunft, wo wir nicht mehr so viel persönlich durch die Gegend rasen müssten und wo wir alles nutzen könnten, was die Technik uns bietet. Tja, Technik bietet uns ja einiges. Haben wir einen neuen Kram mit Samsung, diese sogenannten Smart TVs. Samsung, nach meiner Meinung ist es ein Sauhaufen, die blenden personalisierte Werbung auf diese Smart TVs ein. Das heißt, sie kaufen sich ein Fernsehgerät, bezahlen das, es gehört ihnen und Samsung überwacht, was sie denn so gucken, sammelt von überall her irgendwelche Daten. Und wenn Sie zum Beispiel bei Lidl mit Ihrer neuen merkwürdigen Karte da, die Lidl jetzt den Leuten aufs Auge drückt, ob sie wollen oder nicht, irgendwo Klopapier kaufen, dann blendet Samsung Ihnen zu Hause, wenn Sie im Menü sind, weil Sie gerade die Farbtemperatur neu einstellen wollen an Ihrem Fernsehgerät, auch darüber die Werbung ein, was für ein Toilettenpapier Sie jetzt kaufen sollen und müssen. Es ist unglaublich, was da passiert. Es ist nicht nur Samsung, aber Samsung ist jetzt möglicherweise der Erste, der aufgefallen ist, und das Bundeskartellamt hat gesagt, nee, Kinder, so geht das nicht. Das Einblenden in dieser Form ist eine unzumutbare Belästigung. Und man geht da auf den Paragraph 1 des Gesetzes gegen den Unlaut und den Wettbewerb ein. Solche Umstände muss man machen. Eigentlich sollte es doch ganz selbstverständlich sein, dass ich Werbung nur dann bekomme, wenn ich zugestimmt habe. Aber Samsung sieht das nicht ein. Die sind also der Meinung, dass hier diese Beschwerden ja unproblematisch für sie sind. Werbung kann man eben direkt an den Kunden weitergeben. Das ist das, was sie sich herausnehmen, was sie wollen. Und die Konkurrenten wie LG, Panasonic und Sony, die machen sowas auch. Nicht in dieser aggressiven Form wie Samsung, aber es ist merkwürdig. Und die Verbraucherschützer, ja, wo sind sie denn? Wo sind unsere hauptamtlichen staatlichen Verbraucherschützer? Warum schreien die nicht auf? Warum machen die nicht solche Firmen wie Samsung Blatt? Warum verbietet man in Deutschland nicht, solche Geräte auf den Markt zu bringen? Das Einzige, was man machen kann im Moment, das ist, dem Fernsehgerät keinen Zugang zum Internet zu geben. Aber kauft man sich dafür ein solches Gerät? Ich will doch Informationen aus dem Internet. Ich bezahle doch sogar für Videos und allen möglichen Mist, den ich dann da bekomme. Und dann nutzen solche Schmarotzer, Trittbrettfahrer wie Samsung das, um mir Werbung aufs Auge zu drücken mit meinem Gerät, mit meinem Strom, mit meinen Kosten für ein Video, was ich mir da gerade angucke. Knallen das da drüber? Nee, Kinder. Das ist eine Welt, die will ich nicht. Hier muss Schluss sein. Ich werde mir nie mehr ein Gerät von Samsung kaufen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Amazon hat neue Geräte vorgestellt, diese kleinen Quasselbüchsen da. Die sind ein bisschen rundlicher geworden, ein bisschen größer geworden, haben einen besseren Klang, haben einen neuen Prozessor, das soll so ein KI-Prozessor sein, der auch nicht jedes Mal über den großen Teich nachfragen muss, wenn man ihm eine Frage stellt, ob er denn nun antworten darf, sondern der Teile selbstständig vor Ort machen muss. Ob das so ist, ich habe so ein Ding noch nicht. Wenn die denn dann lieferbar sind, werden wir das natürlich überprüfen, inwieweit er alle Aktivitäten nach draußen gibt, wie die alten, das kann man ja parallel dann machen, oder ob er einen Teil davon selbstständig regulieren kann. Natürlich, wenn es irgendwelche Informationen aus aller Welt gibt, die ich wissen will, dann kann der das nicht selbst wissen, dann muss er fragen. Aber so einfache Sachen, wenn ich sage, wie spät ist es oder was weiß ich was, das muss nicht nach draußen gehen. So, und da müssen wir jetzt mal abwarten, was diese neuen kleinen Teile machen. Was mich besonders interessiert, erschreckt eigentlich. Naja, nicht mehr so. Und zwar, Amazon hat eine Drohnenkamera vorgestellt. Nun, stellen Sie sich nicht vor, das ist so ein großes Ding, was draußen rumfliegt oder so, sondern dies ist für In-House. Das ist, sieht fast aus wie ein Pilz, wobei aber der Kopf des Pilzes rechteckig mit runden Ecken ist. Und das ist der Schutz, der außenrum geht, und obendrauf ist ein Gitter. Und da drin sind die Propeller, die vier Stück. Und damit, wenn der anstößt, nicht die Propeller zerhaut oder irgendwas anderes kaputt macht. Der sitzt also auf einem Ladegerät, wie so ein Pilz, hat also unten auch so einen Stängel dran und kann dann gestartet werden, automatisch über Skripte oder aus der Ferne oder was auch immer, und fliegt dann selbst orientiert durch die Wohnung mit einer eingebauten Kamera und kann Live-Bilder aus der Wohnung direkt aufs Smartphone senden. Und wenn man die Werbeclips bei Amazon ansieht, dann sieht das schon relativ lustig aus. Also wenn ein Einbrecher sich Zugang zur Wohnung beschafft und die kleine Drohne, die ist auf ihrer Basisstation sitzt, wird eventuell durch irgendwelche Sensoren, die auch von Amazon kommen, aufgeweckt. Dann startet das Ding, hebt ab, fliegt vielleicht an der Decke, damit es nicht vom Einbrecher erwischt werden kann und sende die Bilder entweder zu einem Server, einer Cloud oder direkt auf mein Mobiltelefon. Sie kann auch durch unterschiedliche Räume patrouillieren, wenn die Türen offen sind natürlich, und kann im Grunde vollkommen selbstständig durch alle Räume, die offen sind, und dann die Videos senden, dahin, wo ich es will. Vielleicht auch dahin, wo ich es nicht will. Diese kleine Drohne kann also Hindernisse erkennen und ihnen ausweichen, auch wenn sie vorher noch nicht da war, weil sie eben selbstständig erkennen kann. Und sie kehrt anschließend, wenn sie keine Bewegung mehr in der Wohnung sieht oder wenn sie aufgeladen werden muss, auf ihre Basisstation zurück, setzt sich wieder drauf und lädt sich auf, holt sich da also ihr Futter ab. Diese Drohne basiert natürlich auf diesen Ringkameras, die auch für Türüberwachung und so weiter, da haben wir schon öfter drüber gesprochen, sind. Denn die Firma Ring, das ist ja von Amazon aufgekauft worden, das gehört ja jetzt zu Amazon. Und ich selbst war nie besonders der Freund davon, weil eben diese Bilder nicht in meinem Hause bleiben und nicht nur zu meinem Telefon gesendet werden, sondern immer über mindestens die Server von Amazon gehen. Was damit passiert mit diesen Bildern, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber ich hätte ein ungutes Gefühl. So schön wie ein solches Spielzeug ist, so technisch anspruchsvoll und so interessant ich es auch finde, aber sehen wir mal. Außerdem, zum Glück gibt es das Teil noch nicht, sondern es soll erst irgendwann in 2021 auf den Markt kommen. Vielleicht auch nicht. So, und dann hat Google und Apple angekündigt, dass sie eine Covid-19-Tracking-Funktion direkt in ihre Operationssysteme, in ihre Betriebssysteme aufnehmen wollen. Das heißt also in iOS und in Android. Damit soll es dann den Gesundheitsbehörden einfacher möglich sein, Smartphones zum Tracken von Covid-19-Patienten zu verwenden, ohne dass dafür eine eigenständige App, wie die ungeliebte hier in Deutschland, installiert werden muss. So, ob das jetzt nun wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, ich habe diese Applikation nicht, weil ich ihr eben nicht traue. Die kann ferngewartet und fernupgedatet und sonst was werden. Und ob irgendwann da mal irgendwelche Sachen reinkommen, weiß ich nicht. Die ersten Updates wurden nicht als Open Source veröffentlicht, sondern es gibt Updates, die irgendwie etwas tun, was keiner mehr kontrollieren kann. Und Open Source war das ja sowieso nicht. Der Gedanke Open Source ist ja von den Entwicklern in irgendeiner Art interpretiert worden, die nicht der Community entspricht, sondern hier konnte keiner mithelfen. Und viele Sachen, die bemängelt worden sind, sind überhaupt nicht beachtet worden. Aber naja, man hat zumindest die Source offengelegt, sodass Leute, die es können, auch hineinschauen konnten und verstehen konnten, was passiert. So, wenn aber jetzt diese Funktion bereits im Betriebssystem drin ist, und Apple hat es bereits gemacht. Die sind schon seit, ich glaube, 2 Wochen oder sowas im iOS 13.7 integriert. So, dann kann man das direkt über das Betriebssystem aufrufen und abrufen. Muss natürlich von den Behörden in dem Land, in dem man das macht, auch genutzt werden und auch gewollt werden. Auch die gesetzlichen Umstände spielen natürlich dabei eine Rolle. Bei Android ist es so ähnlich, nur ist diese Funktion nicht direkt im Betriebssystem verankert. Der Download einer automatisch generierten Applikation ist dazu noch notwendig. Das heißt also, wer Android hat, müsste jetzt noch diese von Google programmierte Applikation auf sein Telefon laden, um dann überwacht zu werden. Also, es tut sich etwas und es wird eigentlich immer schlimmer. Wie kann man sowas ins Betriebssystem bringen? Wie kann man solche Möglichkeiten schaffen, dass Regierungen, Behörden und vielleicht auch irgendwann irgendwelche Lumpen oder Schurkenstaaten auf mein Telefon zugreifen und mich damit überwachen und sonst was? Ich weiß es nicht. Keiner macht was dagegen. Die großen Unternehmen, die weltweiten Kraken, machen es einfach. Und dann ist es eben so. Und ich bin sicher, es werden viele Länder diese Möglichkeiten nutzen. Vor, wann waren das, 2 Wochen oder sowas, und da hat es wieder ein Treffen gegeben, die International Conference on Robot and Human Interactive Communication. Kurz abgekürzt ROMAN, hat sich zum 29. Mal getroffen, allerdings diesmal virtuell. Sie wollten eigentlich in Neapel zusammentreffen, aber das hat man dann doch wegen der Virusgeschichte über den Haufen geworfen. Und dann hat man wieder diskutiert, was man denn eigentlich braucht, um Roboter dem Menschen in irgendeiner Art angenehmer zu machen. Und man hat das eigentlich so einen Untertitel gefunden, Roboter mit Herz, Verstand und Seele. Ist natürlich weit überzogen und da sind wir wahrscheinlich noch ein Tausende an Jahren davon entfernt, bevor ein Roboter eine Seele hat. Aber naja, man weiß, in welche Richtung es gehen soll. Also man möchte auf jeden Fall eine Interaktion zwischen Maschine und Mensch machen, sodass die Maschine programmiert wird, als wäre sie ein Wesen mit Emotionen. Sie muss also auf Stimmungen des Menschen eingehen. Sie soll nicht nur auf Stimmlagen, sondern auch Gesichtserkennung wissen. Das sind also Psychologen und Neurowissenschaftler zusammen, die mit Kognitionsforschern versuchen herauszubekommen, wie kann man denn reagieren? Was muss denn ein Mensch, der, was weiß ich, ein ablehnendes Gesicht macht oder böse guckt oder wie auch immer, wie muss ich den als Maschine denn ansprechen? So, und man hat wohl herausgefunden, Blickkontakt. Die Maschine muss den Menschen anblicken können, weil das auf jeden Fall die Interaktion verbesserte. Das wissen Sie wahrscheinlich, wenn ein Mensch immer an Ihnen vorbeiguckt, dann traut man dem nicht. Wenn er Ihnen in die Augen guckt, ist es immer noch was anderes. Und sowas will man auf die Maschinen übertragen. Die Roboter sollen auch ein implizites Gedächtnis haben und die sollen also gemeinsam mit dem Menschen irgendwelche Dinge erkennen können und besprechen können und überwachen können und diskutieren können. Sie hören schon, es ist also Zukunftsmusik, eine schöne Zukunftsmusik, wenn Maschinen wirklich mal so weit wären, dass sie angenehme Gesprächspartner wären und nicht nur mit irgendwelchen Wortbrücken angesprochen werden müssen oder Wortkrücken vielleicht auch und auch nicht nur mit irgendwelchen, aus dem Zusammenhang gerissenen Befehlen besprochen werden müssen, wenn sie merken, dass man sie anspricht. Amazon will ja mit seinen neuen Echo-Teilen da so etwas in dieser Richtung schon mal ein klein wenig machen, dass das Teil immer zuhört, ohne das direkt zum Server zu schicken. Und wenn es merkt, dass es da irgendwo angesprochen wird, dass es sich dann in das Gespräch einklingt und einmischt. Auch erstmal ohne diese Sachen über den großen Teich zu schicken. Wer es glaubt, wir werden es überprüfen. Aber wäre eine schöne Geschichte. Die Maschinen sollen also durchaus in der Lage sein, Emotionen der Menschen, mit denen sie interagieren, zu erkennen und darauf einzugehen, ihr Verhalten da einzugehen. Es ist sicherlich machbar. In der Hauptsache geht man wohl den Weg, dass hier Altersbetreuung in der Zukunft von solchen Maschinen durchgeführt werden kann, wenn sie denn dann emotional sich auf ihren Menschen, den sie betreuen, einstellen können. Ja, kann man darüber denken, wie man will. Ich denke auch darüber, wie ich will. Ich möchte nicht von einem Roboter betreut werden, wenn ich mal alt bin. Ja, noch ein bisschen was, das jetzt in dieser Pandemiezeit wohl so ein bisschen an Schwung gewinnt. Denn überall bekommt man ja gesagt, man sollte möglichst bargeldlos zahlen. Bargeld trägt keine Viren und dennoch, es wird gemacht, weil die Kosten für den Transport von richtig physikalischem Geld sind nicht unerheblich. Und wenn man jetzt zahlt, einmal ist das Geld sofort auf dem Konto dessen, den man bezahlt, also hier ihren Vier-Buchstaben-Laden oder sonst was, und muss nicht erst gesammelt werden und dann von irgendeinem Dienst abgeholt werden, die dann mit ihren Knarren rumlaufen und das dann zu der Bank bringen. Und bei der Bank muss es dann gezählt werden und dann muss es gewaschen werden. Und das kostet alles Geld. Das heißt, Geld zur Bank zu bringen, kostet die Unternehmen Geld. Und wenn das hier bargeldlos geht, selbst bei kleinen Beträgen, gut, das kostet auch etwas. Aber es ist wesentlich einfacher, schneller und weniger umständlich und weniger teuer als das andere. So, und daraus kamen jetzt wohl die Ideen, dass man so langsam mal einen digitalen Euro haben müsste, als Ergänzung zum Bargeld, sagt man, damit die Leute nicht gleich aufschreien und weglaufen. Die Testphase startet jetzt schon Mitte Oktober und dazu sagen also die Europas Werbehüter, ja, die machen Werbung dafür, Europas Währungshüter, die Menschen in Europa bezahlen, sparen und investieren immer häufiger auf elektronischem Weg, ja, weil sie dazu angehalten, gezwungen werden. Unsere Aufgabe ist es, das Vertrauen in unsere Währung zu sichern. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass der Euro für das digitale Zeitalter gerüstet ist. Das sagt die Präsidentin Christine Lagarde vergangene Woche Freitag. Also sie sagt, wir sollten darauf vorbereitet sein, einen digitalen Euro einzuführen, sollte dies erforderlich werden. Wann es erforderlich wird, das entscheiden die natürlich selbst. Man wird also versuchen, diesen digitalen Euro so ähnlich wie Bitcoin aufzubauen, aber das ist der Unterschied zu dieser Kryptowährung, er stünde unter der Aufsicht einer Zentralbank. Digitale Währungen funktionieren ja auf der Basis von Blockchain und damit haben Zentralbanken nichts zu tun. Es gibt also auch keine Sicherheit oder sonst was. Und hier wäre es eben anders. Es ist genauso im Grunde genommen wie mein nicht vorhandenes Geld auf einem Bankkonto. So ungefähr wäre dieser Euro auch. Also einfach nur eine Geldidee, über die ich mehr oder weniger verfügen kann. Gut, also man sagt im Moment ganz klar, es sei eine Ergänzung zum Bargeld. So ist es geplant und kein Ersatz. Aber mal sehen, wie lange diese Aussage gilt. Normalerweise haben solche Aussagen eine recht geringe Halbwertszeit. So, jetzt nochmal kurz eine Sache zu Microsoft. Da ist mir etwas aufgefallen. Und zwar, dass Microsoft zur Aktivierung von Microsoft Office die Konten, die benötigen, sofort wieder sperrt, wenn Nutzer keine Mobilfunknummer angeben, damit sie verifiziert werden können. Die aktuellen Versionen da von Microsoft Office, wie Office 365 oder Office 2019 Plus, die kann man nur verwenden, wenn man eine Aktivierung durchführt. Das heißt, man muss erstmal die Hose runterziehen und dann kann man die aktivieren. Und wenn man dann keine Mobilfunknummer angibt oder eine, die die Computer von Microsoft nicht erreichen können, dann wird diese dieses Online-Konto, was ja sofort angelegt ist, blitzschnell, sofort wieder deaktiviert. Warum man überhaupt ein Konto anlegen muss für eine so kostenlose Geschichte, das Konto kostet ja auch nichts. Und warum dann eine Mobilfunknummer angegeben werden muss. Und warum, wenn man kein Mobiltelefon hat, dann ist man kein Mensch mehr bei Microsoft oder sowas, dann dieses Konto sofort wieder gelöscht wird. Das kann man nicht sagen. Das Einzige auf die Frage, warum Microsoft das macht, war die Antwort, die ich nicht verstehe. Wir haben Aktivitäten festgestellt, die gegen den MS-Service-Vertrag verstoßen. Ihr Konto wurde daher gesperrt. Das ist also dann die Antwort. Das sind also willkürliche Maßnahmen von diesem Riesen, der auch wie andere meint, er kann machen, was er will. Er ist die Welt. Er entscheidet, was passiert, wenn jemand kein Telefon hat. Also erschreckend, erstaunlich, irgendwo nicht nachvollziehbar. Zum Glück bin ich nicht auf Microsoft-Produkte angewiesen. Es gibt OpenOffice, LibreOffice, die in ihrer Funktionalität den Microsoft-Produkten nicht nachstehen. Auch in der Kompatibilität nicht. Ich kann sowohl Microsoft-Formate lesen wie auch schreiben. Dann sind wir für heute am Ende. Für nächste Woche gibt es ein neues Video, in dem auch ich mal wieder zu sehen sein werde, weil auch in dem heutigen bin ich nicht dabei. Ich werde nur ein paar kleine Sachen machen, so wie früher mal. Viele Leute haben gesagt, warum stellst du keine irgendwelchen neuen Geräte oder irgend sowas vor oder Interfaces oder Adapter oder sonst was. Ich habe gesagt, okay, gucken wir mal. Ich habe da was gefunden. Braucht kein Mensch, aber es begeistert mich. Also alle Techniker, die ab und zu unterwegs irgendwie was messen wollen oder so, sollten dann nächste Woche mal reingucken. Ob sie es kaufen, ist ja ihre Sache. Aber ich finde es einfach nur genial. Irgendwo, naja, so ein bisschen Wunschtraum, so ein bisschen für den Technik-Nerd haben wollen, Gefühl ist dabei. Und es gibt dann später auch noch eine größere Erweiterung. Ich verrate nichts. Nein, ich verrate nichts. Ich sage es nicht. Überhaupt nicht. Dann möchte ich mich bedanken, die Spenden sind drastisch zurückgegangen. Es gibt zwar zwei Leute, ich muss fast sagen, die halten wirtschaftlich den Computerclub aufrecht. Es gibt eine ganze Menge kleine Spenden und dafür bedanke ich mich auch ganz herzlich. Aber die beiden, die noch nicht mal genannt werden wollen, da mache ich einen großen Diener. Ihr seid im Grunde genommen schuld, dass wir weitermachen. Vielen, vielen Dank. Es tut mir leid, dass ich euch nicht nennen darf. Ich würde es ja gern machen, aber nein, wenn keiner dazu schreibt, dass er genannt werden darf, dann mache ich es auch nicht. Das war's für heute. Ich wünsche allen, bleibt gesund. Geht nicht diesen Rattenfängern auf den Leim, die euch einreden wollen, Corona und so, das sei eine Erfindung von Regierung und wir werden versklavt und 5G verbrennt die Gehirne. Diesen ganzen Scheiß. Dafür seid ihr eigentlich zu schlau. Dem braucht ihr nicht zu glauben. Informiert euch und dann werdet ihr sehen, wie bescheuert das alles ist. So, das ist meine Meinung und ich habe ein Recht, sie zu sagen und ich habe sie gesagt. Macht's gut, bleibt gesund, bis nächste Woche und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.